herzlich willkommen zu Folge 160 vom Aus dem Lexi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße heute in der Runde den Tim. Hallo Tim.
Ja, einen schönen guten Abend.
Den Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Ja, ich würde sagen, wir sprechen mal über das Spiel von gestern der Fortuna gegen Hansa Rostock. Ja, und das heißt, wir können endlich nach vielen Wochen und das erste Mal in diesem Kalenderjahr wieder mal über einen Sieg sprechen. Ja. Habt ihr das auch gemerkt, dass irgendwie so dieser ganzen Fortuna-Welt gestern schon ein großer Stein irgendwie vom Herzen gefallen ist?
Ja, vor allem, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie weit abgeschlagen man jetzt nicht nur in der Rückrundentabelle gewesen ist, sondern wie man nach und nach auch in der Heimtabelle abgerutscht ist. Also man musste mich auch gestern nochmal erinnern, aber der letzte Heimsieg war das Spiel gegen Schalke. So war höchste Zeit. Also ich bin ja fasziniert, dass immer regelmäßig jetzt über 30.000 kommen. Aber jetzt so langsam musste der Bock umgestoßen werden, wie man es so schön sagt. Aber ich war da auch fest von überzeugt, dass er umgestoßen wird.
Ich bin gerade ein bisschen überrascht von dieser Information. Ich hätte sie irgendwie nicht mitbekommen mit dem Schalke-Spiel. Aber ja, eigentlich kann man nicht so überrascht von sein. Ich glaube, für mich gab es so im Laufe des Spiels, als das Spiel dann lief, der Gedanke, boah, wenn die das jetzt nicht gewinnen, dann war es wirklich wieder Saison. Ja, man sagt das ja so schnell und so weiter und so fort. Aber aufgrund des Gegners und der Gesamtkonstellation, ich meine, parallel hat ja der HSV gespielt und hat Fürth noch parallel gespielt, ich glaube auch. Ne? Also ja, ja. Das hat nochmal daran erinnert, dass man wirklich keine Punkte liegen lassen sollte, vor allem eben gegen nicht Mannschaften, die Fortuna ja in der Regel schlägt, nämlich die im unteren Tabellenteil, in der Tabellenkeller. Und wir können ja mal drüber reden, ob das, ab welchem Zeitpunkt ich das gedacht habe, dass man das nicht gewinnen würde. Oder, nee, nicht, das habe ich ja nicht gedacht, sondern dass man darüber nachdenkt, dass man es nicht gewinnen könnte. Ob es da einen Zeitpunkt für gibt, den man festmachen möchte, ich weiß es selber nämlich nicht mehr. Aber interessant war ja, dass ich mit Blick auf die Aufstellung kurz gedacht habe, wo sitzt Uwe Rösler eigentlich gerade? Und sagt sich, ja, am Ende kommen sie doch alle wieder zurück zum 4-4-2.
Ja, und halt eben auch zum 4-4-2, das nicht mit Raute gespielt wird, so wie an dem einen oder anderen Ort in der zweiten Liga oder im deutschen Fußball ja generell, ist das ja schon wieder etwas mehr en vogue irgendwie, als es die letzten 10 Jahre gewesen ist. Kommen wir auch bei Hannover gleich noch zu. Sondern wirklich das schöne, gute, alte, röslersche 4-4-2 flach. Wirklich, irgendwie so brotlos und so. Ja, oder was heißt brotlos? Brotlos ja nicht, aber ja, so fantasielos wie nur irgendwie möglich. Eben auch wahrscheinlich relativ alternativlos, weil ich glaube, der Schachzug, Johannesson endlich mal eine kleine Pause zu gönnen, da konnte man nur hinterstehen und dementsprechend musste man dann, glaube ich, von diesem Punkt an überlegen, wie man halt eben die Mannschaft dann eben aufbaut und ja, dann ist das Trainerteam eben bei dieser Ausstellung am Ende rausgekommen, weil ja auch sonst, und das wissen wir, und da reden wir jede Woche drüber, sind die Alternativen ja auch eher rar gesät auf vielen anderen Positionen. Und dann hat eben mal Christoph Dafer nach vorne neben Vermey seine Chance bekommen.
Eine Sache, die ich eben einwerfen will, ich habe noch mal kurz geguckt, er scheint bei Aarhus Trainer zu sein, Uwe Rösler. Und als bevorzugte Formation führt zumindest transfermarkt.de das 3-5-2 flach. Also so viel zu Uwe Rösler.
Ja, das letzte.
Jetzt kommen wir zum 4-4-2 wieder.
Tim, wir sind auf der gleichen Seite. Ja, das ist ja. Der letzte Spiel bei der Niederlage gegen Mithyland, hat er sogar 3-4-3 gespielt.
Oha. Ja.
Ja, es ist mit Uwe Rösler Masterclass, Next Level. Der Mann entwickelt sich einfach immer weiter. Aber
ja, gut, ich meine, ehrlicherweise ist ja genau das, was er bei Fortuna versucht hat. Ne?
Ja, ja,
das ist
doch
genau das, was er bei Fortuna versucht hat.
Das
und
stimmt.
Er hat es lange versucht und wir dachten ja auch alle, das wäre ein Kader für die Dreierkette.
Ja.
Und dann musste man irgendwann einsehen, dass er es nicht ist. Und genau dann war ja auch, genau dann kam der russische Schachzug zu sagen, okay, wir stecken hier echt in der Bredouille, wir haben jetzt irgendwie das erste Saisondrittel viel probiert und rutschen in den Abstiegskampf rein. 4-4-2 flach und das hat dann ja eben die Fortuna stabilisiert und am Ende, glaube ich, sogar noch genau eigentlich in diese Zone gebracht, in der die Fortuna seitdem irgendwie festhängt mit dem mit der kleinen Ausnahme dieses halbe Jahr unter Preußer, aber sonst halt irgendwie genau eben in dieser Zone Platz 4 bis Platz 6. Immer auf den Relegationsplatz schielend, aber ihn letztendlich nie erreichend.
Aber da schließt sich doch der Kreis, oder? Also das Trainer, die nicht ihr bevorzugtes System spielen, warum haben wir so begonnen? Also es liegt ja schon daran, dass Johannesson in den letzten Wochen krass unterperformt hat und einfach mal eine Pause brauchte, oder?
Ja, ich glaube, also der Kader, wie er sich jetzt mit Verletzungen und so weiter. Und man könnte auch bei Uwe Rösler sagen, das ist das gleiche Ding. Ne? Bevor ich mich übrigens weiter in den Kader von Aarhus verliere, was ich gerade tue, mache ich mal kurz einen Tab zu. Wo waren wir? Ach ja, bei Rostock.
Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich ja so gedacht, Rostock, ich rechne mir was aus. Könnte ja der Tag sein, bei dem der größte Knotenplatzer, den das Rheinstadion je gesehen hat, geht und Christoph Daferner mal zeigt, warum man ihn geholt hat. Leider, wenn wir jetzt nicht ganz chronologisch durchs Spiel gehen, muss man sagen, bis auf die Beteiligung am ersten Tor, muss man das ja verneinen. Also Daferner hatte irgendwie gar keine Anbindung wirklich zum Spiel, wo man sagen muss, liegt das jetzt am System, liegt das an Christoph Daferner oder woran lag's?
Ich hätte auch erstmal direkt die Frage an euch, habt ihr überhaupt verstanden, was genau seine Rolle sein sollte?
Ich glaube, das ist wirklich das Ding.
Genau.
Also wenn man sich Vermey war halt überall. Das kann man positiv und negativ sehen. Wenn man das halt negativ auslegen möchte, könnte man sagen, er hätte vielleicht nicht überall sein sollen, weil halt Daferner hätte auch noch mal wo sein können. So. Also ich finde, vom Bewegungsradius war halt Vermey halt sehr auffällig, sehr aktiv, aber eben vielleicht nicht so wie der Stürmer, der in dieser Rolle mit Daferner an der Seite eigentlich hätte sein können, oder? Also konnte man irgendwie im Stadion erkennen, Lou, was der Gedanke war. Du hast die Frage jetzt gerade selber gestellt, also hast du es wahrscheinlich nicht erkennen können. Aber ist es schiefgegangen, was man sich vorgenommen hat? Oder hat man sich was vorgenommen, was uns noch nicht klar ist? Weil der Gedanke ist ja, dass das Vermey halt vorne steht, eher ne, der Balltropfenspieler sein kann oder eben der Abschlussspieler und da ferner um ihn herum die Meter macht.
Habe ich eigentlich auch gedacht und genau wie du habe ich auch gesehen, dass das letztendlich halt eigentlich Vermey derjenige gewesen ist, der irgendwie auf dem Platz überall gewesen ist und ständig überall seine Füße drin hatte, halt auch immer mal mehr und mal weniger erfolgreich und Daferner halt eben gar nicht. Was wirklich überraschend ist, war ja Daferner in meinen Augen und ich glaube in den Augen von uns allen ja wahrscheinlich eher so ein, ja halt so ein Begleiter ist vom Typus, der vielleicht um so ein Vermey herumspielt, aber dass man dann, wenn man sich jetzt eben auch so die Heatmaps anschaut, sieht, dass Vermey halt auch als durchschnittliche Position viel, viel weiter hinten gespielt hat als Daferner, dass er halt viel, viel weitere Wege gegangen ist. Das widerspricht ihm halt dem Ganzen und bestätigt dann, glaube ich, irgendwie auch das, was wir mit unseren Augen halt gesehen haben. Kann natürlich auch daran liegen, dass, weiß ich nicht, Daferner, der irgendwie jetzt noch gar nicht so viele Minuten irgendwie mit der Mannschaft gemacht hat, irgendwie noch immer nicht so richtig angekommen ist, da auch irgendwie noch so ein bisschen seine Rolle irgendwie gesucht hat. So richtig erklären kann ich es mir halt irgendwie nicht, weil ich eigentlich auch gedacht hätte, dass er halt irgendwie vielleicht eher so ein bisschen zuarbeiten soll und der halt einfach ständig unterstützen soll, wo er halt gebraucht wird. Irgendwie mal in der Sturmspitze, vielleicht irgendwie auch mal auf dem Flügel halt irgendwie bei Klaus oder bei Zolles irgendwie mit überladen soll. Das hat er auch nicht gemacht. Das hat Wern auch eher mal für May gemacht. Und ja, und ich dachte eigentlich auch, dass da Ferner ja, derjenige ist, der dann halt auch mal den Zehnerraum irgendwie besetzt, weil das ja. war ja vielleicht auch die Frage bei diesem 4-4-2, gerade wenn wir, wenn man nicht Schinter Appelkamp wie unter Rösler auf den linken Flügel setzen kann, der dann halt den linken Flügel bespielt, aber halt den Zehnerraum irgendwie halt so nebenher halt auch, braucht man ja schon jemanden, der eben diese Räume auch besetzt. Und ich dachte schon, dass das auch so ein bisschen die Rolle von der Ferne halt sein sollte, situativ. Ist eigentlich aber auch gar nicht vorgekommen.
Ja, also wenn man das jetzt als Experiment vielleicht aus der Not geboren sehen will, dann würde ich sagen, habe ich da ein scheiterndes Experiment gesehen. Also man hat halt tatsächlich das Spiel gewonnen, aber irgendwie hatte da Ferner leider überhaupt gar keinen Kontakt zu der Mannschaft, gar keinen Bezug zum Spiel. So. Und da ist jetzt aber ja die Frage, wenn er wirklich dieser Spieler sein soll, der um einen Vermeil, der die Bälle festmacht, spielen soll, kann es natürlich entweder daran liegen, dass Vermeil gar nicht so dazu gekommen ist, die Bälle festzumachen, um ihn in Szene zu setzen, oder dass halt generell irgendwie die Raumaufteilung nicht gestimmt hat zwischen den beiden.
Ich habe da zwei Gedanken zu. Erstens, was Lou mit Appelkamp gesagt hat, also wenn man sich das anguckt, dann gab es diese Appelkamp-Rolle schon. Christoph Zollis hat die nämlich eingenommen. Der ist nämlich reingezogen und hat sehr viel, jetzt vielleicht nicht im klassischen Zehnerraum gemacht, aber der war kein Außenstürmer im klassischen Sinne. Das würde ich hier schon anmerken wollen. Und das hat man auch im Positiven gesehen, weil er auch einen aktiven Aktivierungspunkt war. Und die zweite Frage, die ich stelle, und die ich noch nicht so sicher beantworten kann, eigentlich kann ich sie vielleicht schon beantworten, ist, wenn man die Rolle von Christoph da Ferner und Vermey und überhaupt bewerten will, muss man vielleicht auch sich fragen, hat die Fortuna eigentlich in dieser ersten Halbzeit so gespielt, wie sie sich das vorgenommen hatte zu spielen? Und ich glaube, das hat sie nämlich nicht. Also ich glaube, sie hat relativ schnell gemerkt, dass mit Spielaufbau mit einer Viererkette und vielleicht noch mit Kastenmeier gegen diese zwei anlaufenden Hansa Rostock-Stürmer irgendwie nicht so eine gute Idee ist. Vielleicht. Und hat dann halt mehr über die Außen gespielt, auch mehr längere Bälle gespielt. Und ob das Teil des Plans war, kann ich so nicht beantworten. Ich habe den Eindruck, nein, weil man sich schon sehr schwer getan hat, bis man auf einmal ein 1-0 geführt hat.
Vielleicht steigen wir mal jetzt ein bisschen chronologisch ein. Nach weniger als 60 Sekunden ist ja tatsächlich der Ball das erste Mal im Netz.
Und man kann einfach auch sagen, dass das Spiel beginnt halt wirklich genau so, wie das letzte Heimspiel aufgehört hat. Nämlich, dass man sich von einer Mannschaft, die man eigentlich schon im Griff haben sollte, relativ stupide irgendwie auskontern lässt und dann letztendlich da 2 Minuten zähneknabbernd, Fingernägel knabbernd wieder rumsteht und hofft, dass halt dieser blöde VAR irgendwie dieses Tor zurücknimmt, was er dann glücklicherweise tut, weil es da anscheinend eine minimale Berührung gegeben haben soll. Bei dem Spieler, der halt bei dem Rostocker, der halt neben Quashi den Ball durchlässt. Da hat man halt einfach riesen Glück, weil man sich da wirklich auch ziemlich, ziemlich dumm anstellt in der Situation. Und das muss halt einfach gar nicht sein.
Also tatsächlich wurde einem, als man das im Fernsehen gesehen hat, und ihr habt das ja im Stadion eh nicht, nicht sofort immer diese Draufsicht angeboten, wenn ich mich erinnere. Aber wenn man das jetzt hier im Zusammenschnitt nochmal sieht, also De Weijs ist sich schon ziemlich sicher, dass das Abseits ist. Also bevor er die Meter dann zurückgeht, nimmt er schon 2 Schritte raus und fuchtelt erstmal mit der Hand. Also von daher, wenn sich ein Device so sicher ist, dann braucht man eigentlich gar keinen VAR.
Ja, aber ich glaube, was man sagen muss, das war eine absurde Abwehrleistung insgesamt von einigen Beteiligten. Und es hätte es aufgrund dieser Leistung auch verdient gehabt, sich da ein 1-0 einzufangen. Ja. Muss man sagen, auch wenn das Spiel noch gar nicht gerade angefangen hatte, aber wenn man so sich so ein Ding auch nur, selbst wenn es dann im Endeffekt abseits war, kassiert, dann ja.
Und zeigt meiner Meinung nach ehrlicherweise auch wirklich das ein Punkt, den wir bestimmt später beim Fazit nochmal besprechen werden, aber das ja, das halt eben auch das, was wir gerade eben schon so ein bisschen angesprochen haben, ne? Das halt mit, na, auch wenn es ja sehr, sehr schnell irgendwie dann 2-0 steht, dass da eigentlich in der ersten Halbzeit sehr wenig von dem funktioniert, was man sich halt vorgestellt hat. Und dass man halt eben auch da sich wieder, genau wie eigentlich in jedem Heimspiel, wieder absolut früh komplett übertölpeln lässt halt vom Gegner, obwohl er mit Sicherheit genau das immer und immer und immer wieder halt angesprochen wird. Leute, Konzentration, so, schlagt euch in den ersten 10 Minuten nicht selbst. So. Und ja, und genau das ist hier eigentlich wieder der Fall. Aber ja, glücklicherweise ja, kommt dann halt irgendwie der VAR noch zu Hilfe und hat eben dann einfach mal das bisschen Glück, was du dann vielleicht irgendwie auch mal brauchst in so einem Moment.
Ich glaube, diese 10 Minuten sind tatsächlich eine gar nicht so schlechte Einheit, die du da halt nennst, weil ab diesen 10 Minuten hatte ich dann schon das Gefühl, dass die Fortuna einfach mehr Ballkontrolle hat, dass Rostock so den Druck rausnimmt, dass ja, also Spielaufbau war noch nicht so richtig pralle, wenn man mal ehrlich ist. Das waren ziemlich lange, einfache Dinger, die Linie lang auf die Außen. Da hat man sich noch so ein bisschen gesucht, aber es war zumindest kontrolliert. Ja, man hatte das Gefühl, okay, die Fortuna hat es jetzt. Es gelingt vielleicht noch nicht so viel, aber man kommt rein in dieses Spiel. Und hat dann ja das Glück, dass man in der 16. Minute mit einem Vorstoß von Device, über den man insgesamt auch noch reden kann, den Raum schafft. Und dann wirkt es so, als ob Rostock sehr überrascht davon ist, was da passiert mit Device. Weil die Zuordnung, die Raumverteilung stimmt überhaupt nicht. Dieser Ball, den Device auf der Ferner schießt, den der Ferner dann halt weiterleitet auf Klaus, der das dann wirklich traumhaft macht. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Platz da Ferner in diesem Moment einfach hat, wenn der Device diesen Ball spielt, ist halt auch Teil einer schlechten Verteidigungsleistung, auch wenn es natürlich ein gut gemachtes Tor ist. So, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen und ist eher ein schönerer Treffer auch von Felix Klaus. Das muss man hier auch lobend hervorheben.
Aber also es ist ja tatsächlich schon jetzt so ein im zweiten Spiel hintereinander, dass das Andribbeln, sehr hohe Andribbeln eines Innenverteidigers quasi die gefährlichen Abschlüsse einleitet. Device hat ja da auch er entscheidet sich für die Flanke. Ich weiß nicht so genau, das mit der Weiterleitung ist mit Sicherheit von Device nicht so gedacht. Da müsste jetzt auch da Ferner diese Flanke, von dort kann man nicht köpfen, also erstmal runternehmen. Aber er hätte ja auch noch nach außen spielen können. Also das ist ja schon ganz interessant erstmal, dass unsere Innenverteidiger mittlerweile sich so weit nach vorne ins Angriffsspiel schalten und jetzt nochmal, wir waren eingestiegen mit da Ferner, da hat er jetzt natürlich einen Scorerpunkt gesammelt, aber also der steht komplett mit dem Rücken zu Felix Klaus, weiß der, dass er da ist?
Also ich glaube, da Ferner macht ein komplettes, ja. Das ist ein komplettes Zufallsprodukt. Also natürlich
ja.
Hofft er,
ja.
Dass er, dass Felix Klaus da halt irgendwie drankommt. Ne? Also er ist ja, schon klar, da irgendwo da auf dem Flügel steht noch jemand und läuft jetzt irgendwie hoffentlich ein. Aber diese ganze Szene ist, glaube ich, schon einfach ein Zufallsprodukt.
Nee, das sehe ich tatsächlich halt anders.
Funktioniert. Also ich glaube, ja, weil, also du weißt, also das, den Ball, den er da spielt, so, da ist doch, also das ist doch mit Sicherheit irgendwie nicht so gewollt. Und
also
siehst du das wirklich anders?
Ja, ich sehe das komplett anders. Also das ist dem, also da Device sieht einfach, dass da Ferner halt da freiläuft. Dieser Pass muss genauso kommen in dem Moment.
Und ja, weil also er geht doch dann nicht davon aus, dass mit dem Rücken zum Mitspieler dieser Ball genau an die richtige Stelle verlängert wird. Also eher geht er davon aus, dass da Ferner den vielleicht zurück ablegt auf Vermey, der da noch lauert, oder ihn den Ball runternimmt. Aber also, dass Felix Klaus da auch noch perfekt den Gegenspieler kreuzt und so an den Ball kommt. Also, wenn das der Plan war, dann ist es großartig.
Ja, das ist, finde ich, ziemlich naheliegend, dass sowas halt. Also, da Ferner, ich glaube, dass De Weijs sieht, wie viel Platz da Ferner hat. Und
klar,
da Ferner ist sich nicht,
das ist
und da Ferner ist sich, glaube ich, nicht darüber im Klaren, wie viel Platz er hat, sondern dass er halt eventuell sogar mehr damit machen kann. Und was der Ferner dann macht, ist halt die richtige Entscheidung in dem Moment. Er leitet ihn dahin weiter. Und das halt, dass er davon ausgehen kann, dass Felix Klaus einläuft, so, finde ich halt naheliegend. Dass der dann halt genau auf Felix Klaus kommt, okay, das ist vielleicht ein bisschen glücklich dabei.
Und wie er den dann versenkt dann.
Also ich meine, ja,
aber 95% des Tors, finde ich, sind dann doch einfach Felix Klaus.
Ja, weil trotzdem, also du musst davon, also dass da Ferner davon ausgehen kann, dass da ein Felix Klaus kommt, finde ich naheliegend. Und dann spielt er diesen Ball halt einfach, verlängert ihn. Und dann musst du natürlich als da Ferner oder als Spieler immer davon darauf setzen, dass dein Mitspieler, den du halt da einbringst, irgendwie was draus machst. Ich finde nicht, dass es halt eine reine Glückssituation ist, sondern De Weijs sieht, dass der Platz da ist, spielt den Ball und trifft halt da Ferner richtig. Der macht dann halt das, wo er denkt, okay, da kommt jetzt einer, sollte einer kommen, idealerweise. Und dann passt halt einfach alles perfekt. Okay,
ja.
Das ist vielleicht die Ausnahme in solchen Situationen. Aber dass da was, dass was klappt, was auch so durchdacht und geplant sein kann, und was eine Struktur entsprechen kann, finde ich schon. Es ist kein komplettes Zufallsprodukt und kein einfach Glückstreffer. Das ist ja die Frage, ist ja aber trotzdem, wie will die Fortuna eigentlich in diesem Zeitpunkt nach vorne kommen? Entschuldigung, der Rotz ist zurück. Und ob halt solche Situationen mit von wegen De Weijs geht nach vorne, ob das halt abgesprochen ist, ob man sagt, ne, das finde ich halt, wenn man über systemische Gründe für Tore spricht, die viel interessantere Frage. Aber ja,
das
da halt
war doch auch eigentlich der Punkt, wo ich dachte, dass wir darüber reden, wenn es darum geht, ob das halt ein Zufallsprodukt war oder nicht. Also das war eigentlich mein Punkt. Nicht, ob die Spieler jeweils in dem Augenblick irgendwie ihren Mitspieler erahnen und ihn anspielen wollen oder den Platz erkennen, weil das machen sie halt ganz hervorragend. Das ist ja auch das, was De Weijs da wirklich ganz hervorragend macht. Genauso wie wie es ja wirklich auch schon die letzten beiden Spiele halt irgendwie so wichtig war gegen Karlsruhe, dass Hoffmann da diesen vielen Platz bekommt oder halt gegen Elversberg, da war das ja das Thema überhaupt, dass man halt besonders auch André Hoffmann, aber halt den drei Düsseldorfer Innenverteidigern irgendwie so viel Platz gegeben hat und dass Fortuna das halt eben zu spät erkannt hat und das hat man scheinbar wirklich sehr, sehr genau angesprochen, dass halt, wenn eben das Spiel statisch ist, wenn der Gegner sich halt tief zurückzieht und halt eben die Leute zustellt, dass man dann halt eben schon als Innenverteidiger eben mutig andribbeln muss. So. Und das ist natürlich dann irgendwie nichts, wo man sagen kann, das haben wir irgendwie als Fortuna extrem gut vorbereitet, aber du musst halt eben dann diese Situation erkennen und musst es dann halt eben auch so ausnutzen. Und das macht halt De Weijs und das ist natürlich dann ja absolut neuralgischer Punkt in dem Spiel, dass das dann halt eben auch so klappt und dass halt eben auch Rostock dann in dem Augenblick dankbarerweise so unglaublich viel Platz anbietet.
Aber das spricht dann halt ja nicht für ein Zufallsprodukt. Sondern darüber, dass man das situativ halt so machen kann. Man hat das jetzt die Saison schon häufiger gesehen. Und man kann natürlich auch gute Gründe dafür finden, warum es in diesem Spiel nicht häufiger passiert, weil das die Fortuna Innenverteidigung hoch aufrücken, ist natürlich gegen diese schnellen Rostocker auch mit einem gewissen Risiko verbunden, was De Weijs auch in dieser ersten Halbzeit noch sehr lernen wird. Ja, dass das halt ein schwieriges ist, dass er in der Grundstelligkeit da Nachteile hat. Und aber deshalb würde ich dieses Tor halt nicht als totales Zufallsprodukt in jeglicher Hinsicht, sondern halt, das ist situativ halt so angedacht und das ist dann halt perfekt aufgegangen.
Ja, vor allem halt wegen der Bewegung, ich muss es jetzt trotzdem wieder nochmal sagen, dass es schon irgendwie mehr als 50% dann Felix Klaus Tor ist. Also, dass er da kreuzt und wie er den Ball dann trifft und ich muss sagen, ich war am Ende, als das Tor dann so gefallen ist und ich es in der Wiederholung gesehen habe, überrascht, dass mich das bei Felix Klaus mittlerweile nicht mehr überrascht, dass er so ein Tor macht. Wisst ihr, was ich meine? Also so von wegen, oh ja, okay, das ist halt Felix Klaus, der macht halt so ein Ding mal. Das denke ich mittlerweile und das war vor ein paar Jahren noch ganz anders.
Das Gute ist, dass Felix, das Problem ist, dass Felix Klaus solche Dinger macht, aber ja, halt so die, okay, jetzt kann man halt einfach das, die Erwartbaren dann halt nicht. Mhm. Ja, das ist vielleicht eher das, das Felix Klaus Phänomen. Aber du hast, ich weiß, was du meinst, dass man sich denkt, ja, der kann das halt.
Ja, genau.
Das würde ich halt auch sagen. Ja.
Also, herrliches Tor. Wie viel gewollt und ungewollt könnt ihr jetzt draußen an den Geräten dann für euch selber ausmachen? Und das, was das Tor vielleicht noch schöner macht, ist, dass man direkt aufs zweite, Querstrich dritte, kommen wir auch gleich noch, Tor geht und dann auch Sekunden später das zweite Tor macht. Und zwar nach einem Einwurf, was jetzt nicht unbedingt die Paradedisziplin der Fortuna in den letzten Wochen war, spielt man sich im Stile einer Handballmannschaft, um den vollbesetzten Strafraum, auch mit Rostockern gut vollbesetzten Strafraum herum. Ganz einfach eigentlich, aber dann bekommt Tanaka den Ball und legt sich einmal den Ball noch zurecht, bevor er abzieht. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil er dann genau die Lücke findet, die er dann findet mit seinem Distanzschuss. Und als bekennender Fan des Distanzschusses, hat es mich dann doch aus dem Sessel gehoben.
Da steht er mal auf. Aber nur bei Distanzschuss-Tor.
Ja, natürlich.
Aber bei mir ist es ja eigentlich immer genau das Gegenteil. Also ich bin ja immer derjenige, der häufig auch gerade, wenn da der Distanzschuss unterwegs ist und dann auch ins Netz einschlägt, derjenige, der dann halt kurz vorher gerufen hat, nicht schießen, nicht schießen, weil mich das oft immer sehr ärgert, wenn man sich unnötige Distanzschüsse nimmt. Dann liegt man natürlich irgendwie auch mal daneben, wenn dann so ein Tor fällt. In dem Augenblick dachte ich halt eigentlich auch, dass Tanaka viel, viel besser eigentlich Gavori links auf dem Flügel mitnehmen sollte, der wirklich komplett blank stand. Und Tanaka ja wirklich eigentlich nicht derjenige ist, der jetzt wirklich einen richtig starken Distanzstoß hat. Wobei man da jetzt auch langsam mal die Klammer öffnen kann und kann sagen kann, na, mittlerweile, ich meine, er hat jetzt glaube ich schon 5 Tore gemacht diese Saison. Ja. Mittlerweile kann man diese Meinung dann halt irgendwie auch leicht wieder revidieren. Der ist auch ehrlicherweise so ein bisschen der Kandidat mittlerweile, der dann halt irgendwie mal eher den Distanzschuss aus 25 Metern macht, als den komplett freien Schuss aus 8 Metern, wenn halt von rechts so ein flacher Ball reingespielt wird, den bringt er halt immer genau flach auf den Torwart. Aber die Distanzschüsse, die trifft er jetzt halt eben manchmal und das macht er halt wirklich richtig, richtig stark und hat auch wirklich sehr, sehr gut, dass Fortuna da halt irgendwie einmal einen Einwurf richtig gut ausspielt. Ganz viele Grüße an Moritz, der heute leider nicht mit uns aufnehmen kann, aber mit dem habe ich im Stadion zusammengestanden und Moritz hat wirklich, bis halt dieses Tor fällt, die ganze Zeit über jeden Einwurf von Fortuna geflucht, weil der hatte halt auch komplett recht, so, weil man da wirklich komplett lethargisch einfach rumgestanden hat, eigentlich fast immer sofort den Ball verloren hat, weil sich keiner angeboten hat. Es ist dann mal so einer in Richtung vom Einwerfenden getrottet, der Rest hat sich aber irgendwie nicht dementsprechend dazu bewegt. Man hat wirklich einen Ball nach dem anderen halt irgendwie verloren. Und Moritz hatte wirklich schon eine richtige Wut zu dem Zeitpunkt und war halt irgendwie, glaube ich, kurz davor, irgendwie runterzuspringen und irgendwie mal das Trainerteam zu fragen, ob das irgendwann in den letzten Jahren mal auch nur einmal irgendwie Trainingsinhalt gewesen ist. Und dann funktioniert es halt zum Glück in diesem einen Moment. Und was dann aber auch ehrlicherweise geheißen hat, dass der Mann das danach wieder eingestellt hat. Also die Einwürfe waren auch im restlichen Spiel einfach scheiße.
Ja, aber was ich ganz interessant fand, ich bin ja eigentlich eher bei Lou, was Fernschüsse angeht, aber wenn man sich die Highlights anguckt von Sport 1, dann sagt der Sport 1-Kommentator, eigentlich steht Rostock ganz gut und das ist aber genau das Problem. Die stehen halt, die bewegen sich halt gar nicht. Und das ist halt, wenn du da halt so eine Situation hast, dann kannst du den Fernschuss auch nehmen, weil du halt nicht damit rechnen muss, dass irgendeiner noch da reinspringt. Und wenn zu den Einwürfen, also das macht dieses 2-0 auch nicht schlechter, aber Rostock hat da auch ein bisschen lethargisch verteidigt. Und bei den Einwürfen, vielleicht muss man nochmal darauf achten, ob Yannick Engelhardt seine beeindruckende Laufdistanz eigentlich daher kommt. weil er nämlich der Einzige ist, der bei Einwürfen irgendwann sich bemüht, halt quer über den Platz zu laufen, um sich anzubieten, während halt Ao Tanaka sehr viel näher stehend das nicht tut. Ja, das ist nämlich mir nämlich auch aufgefallen, dass das Anbietverhalten so ein bisschen schwierig ist und Jannik Engelhardt der Einzige ist, der glaubt, dass das nicht schlecht wäre.
Und dann eine Minute später, es steht 2-0. Ja, möchte Rostock eigentlich ganz gemütlich aufbauen, aber Ao Tanaka spritzt in einen Pass hinein. Vincent Vermeij kommt an den Ball, spielt raus zu Zollis, der dann abschließt, sodass Kolke noch eine Chance hat. Kann man das besser ausspielen? Dann steht es 3-0 und dann ist das Spiel nämlich zu. Und zu dem Thema werden wir noch kommen. Also in dem Fall ist es möglicherweise doch die richtige Entscheidung, da abzuziehen. Oder seht ihr das anders?
Ich würde das halt ganz anders interpretieren. Also ich finde es gut, dass du so gierig bist und das halt 3-0 haben willst. Ich würde halt sagen, dass die Fortuna zu diesem Zeitpunkt nach dem Spielverlauf mit den zwei Toren sehr, sehr gut dastand. Und dann kann man halt, wenn man bis dahin gar nichts gelungen war, durchaus auch mal das 3-0 liegen lassen, wenn so 2-0 aus dem Himmel fällt. Das ist jetzt ein bisschen ganz ein bisschen übertrieben, aber diese beiden Tore
hatten auf jeden Fall der Doppelschlag.
Ja. Deshalb habe ich das mit dem 3-0 halt auch vielleicht ein bisschen milder gesehen, weil ich dachte, ja gut.
Ja, aber wenn man Klaus da mitzählt, dann nach dem Ballgewinn, der ja großartig ist von Tanaka, Tanaka hat auch mit Passquote, mit Tor, mit diesem Ballgewinn wieder ein grandioses Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Wenn man Klaus, der wirklich da mehr Tempo als die Verteidiger hat, mitzählt, steht man da 4-3.
Ja, natürlich, also ja. Vielleicht, es hätte gepasst, so ein bisschen in den Moment, dass Rostock da noch einen kassiert. Aber wir werden es auch in der zweiten Halbzeit sehen.
Den Schuss zu nehmen. Ich finde es völlig okay, den Schuss zu nehmen. Das ist am Ende halt irgendwie eine gute Torgelegenheit und geht dann halt irgendwie rein oder nicht.
No. Ja. Und was ich aber interessanter und wichtiger fand, dass du da ja, Tim, geschrieben hast, so jetzt einfach das Ding souverän nach Hause fahren. Und in dem Moment, wo du es geschrieben hattest, oder ich zumindest las, hatte man schon den Eindruck, na, ne, ob das die Fortuna aussieht, man weiß es nicht. Also,
Das war doch schon in dem Augenblick ein völlig utopischer Wunsch. Also, da hat doch keiner mit gerechnet, dass man das jetzt irgendwie wirklich in Ruhe halt runtergespielt bekommt. Also, ich glaube, ja, so wie es dann im Endeffekt gelaufen ist, ist ja, glaube ich, bei dem, was die Mannschaft im Augenblick halt irgendwie spielen kann, fast das Best-Case-Szenario letztendlich gewesen. So, und dass man halt eben nicht so viele Chancen irgendwie mehr zugelassen hat, aber man hat sie halt eben zugelassen und das ja auch gar nicht so viel später.
Ja, also genau. Also da in der 33. Minute, wo der Ball da durch den Strafraum hoppelt, obwohl da extrem viele Düsseldorfer herumstehen und tatsächlich der Brumado, heißt er, glaube ich, von Rostock, an den Ball kommt, obwohl der Zimmermann eigentlich viel besser zum Ball steht. Also das ist für mich unerklärlich. Das ist so spätestens da in der 33. Minute habe ich gedacht, oh, das werden noch verdammt lange 60 Minuten so. Hier ist noch nichts geregelt. Und das ist für mich dann doch leider ein Zeichen dafür, dass man auch noch unnötig Punkte irgendwann in dieser Saison liegen lassen wird und eben nicht mit diesem Sieg, so schön der klingt, zu null, endlich mal wieder gewonnen, Ansprüche anmeldet, jetzt eine Serie, die ihr letzte Woche gefordert habt, zu starten. Also dafür war dann nach dem 2-0 die Chancenauswertung zu schlecht von Fortuna und auch, was man zugelassen hat, einfach zu schlecht, weil ich Hansa Rostock dann doch für einen Gegner halte, den man einfach schlagen muss.
meine, du hast es ja auch schon gesagt, diese Szene in der 33. Man muss jetzt nicht völlig zu hoch hängen, aber Rostock macht es ja nicht mal schnell. Das ist ja eine, eigentlich eine sehr langsam ablaufende Situation und trotzdem kommt der Ball dann da halt so hin und spätestens Zimmermann kriegt ihn nicht geklärt. Aber jedes Mal, wenn es dann doch schneller wurde, ja, also die Fortuna-Verteidiger in Laufduelle mussten, ja, Jordi de Weijs, erinnere ich mich da ein paar Mal dran, wurde schon ein bisschen schwieriger. Ja, der Pfostenschuss zum Beispiel an der 42. Minute kommt da ja her und ich habe mich jetzt bei dem Spiel zum ersten Mal dabei erwischt, dass ich quasi an die ganz großen Ziele in dieser Saison noch dachte und dachte, ach du Scheiße, wenn das schnelle Rostocker Spieler schon mit dieser Hintermannschaft machen, dann wird Leverkusen da ein ganz anderes Spiel aufwarten, aber das ist vielleicht auch nicht überraschend und muss den Teufel auch nicht an die Wand malen, aber das, daran dachte ich das ein oder andere Mal, als de Weijs so ein bisschen langsam sich in die Drehung kam und Quashi hat sicherlich auch seine Stärken, aber bei beiden hatte ich immer den gedacht, boah, bitte gib diesen Ball einfach schnell weg, wenn ihr den Ball am Fuß habt. Und das ist natürlich auch nichts, was der Fortuna irgendwie entgegenkommt, weil ein gutes Spielaufbau von Kastenmeier oder eben einfach den Innenverteidigern gehört natürlich eigentlich auch zum Repertoire der Fortuna und ist eigentlich ein zwingender Teil davon. Man kann hoffen, dass Jamil Siebert bald wieder zurückkommt, weil der wird sehr vermisst, aber das ist auch eben Teil dieser Unsicherheit, sowohl in solchen Laufsituationen, aber als auch einfach, ich war einfach froh, wenn die Fortuna hinten den Ball losgeworden ist.
Ja, wenn wir jetzt schon mal so in Richtung zweite Halbzeit lupen, ja, dann war aber oft das Mittel, den Ball hinten loszuwerden, gerade bei Quashi, der doch gezeigt hat, dass er vielleicht noch eine Weile braucht, um ja da souveräner mit Zweitliga-Fußball umzugehen. Bei ihm war das Mittel, den Ball loszuwerden, ganz häufig ihn einfach ins Aus zu spielen. Also das ist mir in der zweiten Halbzeit ganz häufig aufgefallen. Er hat 2-3 Mal sich nur noch helfen können, auch weil er natürlich gefordert wurde, auch viel mehr Ballkontakt hatte als de Weijs, weil Kastenmeier ihn teilweise kurz angespielt hat. Und dann ist es tatsächlich häufig so gewesen, dass er den Ball einfach nur noch ins Ausspielen konnte.
Das finde ich aber halt okay. Wenn du dir als Spieler halt unsicher bist, mach das, bevor du irgendeine andere Scheiße baust. Ne? Und das ist halt, ja, du, ich glaube, du bist meiner Meinung. Aber
ich bin deiner Meinung, aber so verliert man dann direkt wieder den Ballbesitz. Genau. Also dann geht es mit dem Einwurf für den Gegner weiter. Und das war eine Sache, die sich 2-3, vielleicht sogar 4-mal wiederholt hat in der zweiten Halbzeit.
Also ich habe irgendwann den Fernseher angebrüllt und gesagt, löst dieses 4-4-2 auf. Das macht überhaupt keinen Sinn, meine, was du da machst. Mhm. Weil ganz offensichtlich gab es zu wenig Körper der Fortuna im Mittelfeldbereich. Die Bälle waren überhaupt nicht nach vorne gekommen.
Ja.
Aber jetzt nochmal speziell zu Quashi. Also jetzt allein vom Stadion-Eindruck her hatte ich das Gefühl, dass ihm das halt richtig gut getan hat. Irgendwie diese Bälle halt auch ins Aus zu spielen und ins Ausspielen zu dürfen. Also der hat auch gerade in den ersten 5 Minuten, glaube ich, 2-mal einen richtig fetten Einlauf von Daniel Thun bekommen, weil da irgendwie wieder so ein Abspielfehler dabei war und weil er sich halt auch bei dem vermeintlichen 0-1 halt irgendwie relativ dumm rausziehen lässt. Und irgendwie, wenn wir jetzt dann an Quashis Entwicklung vielleicht irgendwie vom Kleinen aufs Große gehen wollen und daran auch irgendwie direkt auf die Fortuna insgesamt schauen wollen, man konnte wirklich sehen, dass er dadurch dann irgendwie auch Sicherheit bekommen hat, eben weil es schon 2-0 stand und weil es halt einfach in Ordnung war, in dieser zweiten Halbzeit die Bälle ins Aus zu spielen und weil Fortuna ja auch ganz bewusst dann letztendlich so gespielt hat, dass es eben okay war, dass man halt gesagt hat, wir ziehen uns zurück, wir geben Rostock den Ball, die sollen aktiv werden und wenn wir noch irgendwas nach vorne machen, ist es okay. Wenn wir aber nichts mehr nach vorne machen, ist es auch okay. So, wir wollen erstmal irgendwie hinten sicher stehen, genau das hat man gemacht und ich glaube, dass gerade so ein Spiel dann auch für die Entwicklung von einem Quashi halt wirklich extrem wichtig sein kann. Genauso wie es eben dann auch für die Mannschaft insgesamt total wichtig ist, dass man jetzt endlich mal gewonnen hat, dass man 0 gewonnen hat, auch wenn es eigentlich nicht so überzeugend war. Das ist dann irgendwie kein wirklicher harter Faktor, dass man da eiskalt und abgebrüht 0 verteidigt hat, aber man hat eben 0 gespielt und dann nimmt man, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein dadurch als weichen Faktor halt eben trotzdem mit in die nächsten Spiele. Und das ist, glaube ich, einfach, das ist halt super wichtig. Und ja, und ich finde speziell an einem Spieler wie Kouachi kann man das halt sehen.
Aber ich glaube, das klang jetzt so, als ob das halt irgendwie Teil eines Plans ist, was da zwischen der 50. und 68. Minute passiert ist bei der Fortuna, ja. War, glaube ich, Teil keines Plans.
Nee, das
war total verunsichert. Die haben halt gegen eine andere Mannschaft hätten die in dieser Phase auf jeden Fall ein Tor kassiert. Ja. Und die haben die Bälle nicht mehr rausbekommen. Die wollten das halt irgendwie, haben sich noch an so Spielaufbausachen festgehalten. Es hat überhaupt nicht geklappt. Und deshalb habe ich halt angeschrien, den Fernseher, wechsel aus. Ja, es hat dieses 4-4-2 hat gar keinen Sinn gemacht. Du hast es angesehen, dass die Fortuna noch jemanden braucht im Mittelfeld, der das halt löst. Und dann wechselt er. Und ab diesem Moment, ja, ab diesem Wechsel, es war eine self-fulfilling prophecy, ist das Spiel komplett wieder anders.
Richtig.
Rostock genau. Ist dann
das Einzige, was aus ich der halt denke, raus. Ich kann ja. mir halt vorstellen, dass man sich halt vorher gesagt hat, okay, wir geben Johannesson 15 Minuten oder 20 oder so. Ne? Und vielleicht hätte man irgendwie auch früher diesen Wechsel schon gemacht, sagen wir mal jetzt in der 60. Minute oder so, dann hättest du halt vielleicht Tim Oberdorf halt fürs zentrale Mittelfeld gebracht. So, ne? Weil eigentlich hattest du ja nur Johannesson für diese Position und ich dachte selbst, als man ihn in der 68. gebracht hat, so, oh, ist das nicht jetzt irgendwie schon wieder zu viel? Eigentlich sollte der eine Pause bekommen, die so groß wie möglich ist. So. Und dann ist vielleicht dieses Rostock-Spiel gar nicht so wichtig. Du musst es einfach ohne ihn gewinnen. So. Also so habe ich halt irgendwie schon gedacht. Vielleicht dachte, der muss einfach mal eine Verschnaufpause haben. Und vielleicht hätte man wirklich in der Phase früher reagiert, hätte Tim Oberdorf vielleicht noch für diese Position gebracht, weil man, glaube ich, jetzt auch nicht einem King Manu irgendwie eine halbe Stunde Spielzeit hätte geben wollen. Viel, sehr, sehr viel Verantwortung. Du kannst Oberdorf aber nicht bringen, weil er halt mittlerweile schon längst auf dem Platz steht, weil Georgi, du weißt nicht, wie er verletzt hat. So. Und dann hast du eben nur diese Option Johannesson und ich glaube, dass man den halt einfach so spät wie möglich gerne bringen wollte.
Das kann sein, wäre extrem bitter gewesen, wenn man in dieser Phase, wo man sich viel, viel zu passiv verhalten hat und Rostock, man wollte Rostock kommen lassen, klar, aber das war zu viel, was Rostock zugestanden wurde. Und wenn man in der Phase, bis dann Johannesson kommt und man wieder irgendwie Zugriff aufs Spiel bekommt, den Anschlusstreffer kassiert. Ja. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel am Ende ausgeht. Kann gut sein, dass man das dann noch herschenkt. Und dann ist man, es ist ja Daniel Thun auch der Gelackmeierte. Wir wissen nicht, wir sind nicht beim Training dabei, was mit Johannesson gerade los ist. Aber ich hätte mir den schon früher gewünscht, so wie Jan auch.
Und also direkt es kann ja auch alles zur gleichen Zeit richtig sein. Also, ja, dass es klar. Der absolut richtige Wechsel gewesen ist, steht ja völlig außer Frage. So, und das wirklich genau das dafür sorgt, dass Fortuna halt dann eben wieder diesen Zugriff bekommt und dann ja letztendlich ab da ja dann eigentlich fast im Minutentakt, der dann irgendwie auch die Chancen hat, das Spiel irgendwie auch endgültig zuzumachen.
Man tut in den nächsten 25 Minuten einiges für den Expected Goals Wert, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Ja. Ja, obwohl tatsächlich das ein paar Minuten braucht, es kommen wieder Chancen für Fortuna zustande, aber es ist, sind dann schon wilde 5 Minuten, nachdem Johannesson gekommen ist, wo es auch schnelle Gegenzüge nochmal von Rostock gibt. Aber tatsächlich, dann geht's in die richtige Richtung. Man bekommt das Spiel wieder unter Kontrolle und gerade ab der 80. Minute hat man es ja dann eigentlich völlig unter Kontrolle. Also keine Schlussoffensive von Rostock. Ich glaube, in den letzten 10 Minuten war auch Rostock irgendwie der Zahn gezogen. Die wussten, 2 Tore schießen wir jetzt hier nicht mehr. Und schönerweise aber spielt Fortuna das dann nicht runter, sondern als dann tatsächlich schon mehrere Spieler, die noch ein bisschen Platzzeit sehen sollen, an der Seitenlinie stehen von Fortuna, kommt es nochmal zu mehreren hochkarätigen Chancen, sodass auch der Spielfluss gar nicht mehr gestoppt wird. Tatsächlich stehen dann da Manu, Mustafa und Nimjec irgendwie 4-5 Minuten an der Seitenlinie, weil sie reinkommen wollen. Aber Fortuna zieht einen Angriff nach dem nächsten noch aus, wo ich sagen muss, da hätte man auch nicht nur den Expected Goals Wert hochschrauben können, sondern ohne einen weiß jetzt gerade den Vornamen nicht, ohne einen Kolke im Tor an dem Tag, wäre da auch das dritte oder auch vielleicht sogar vierte Tor noch gefallen am Ende. Da kann, kann man sagen, das wäre wahrscheinlich für über die gesamte Spielzeit nicht verdient gewesen, wenn man das 3 oder 4-0 gewonnen hätte, aber es wäre möglich gewesen am Ende.
Ja, aber es ist halt auch okay, das ist halt auch dann mal, ne, man gewinnt das Spiel, das ist das Wichtige. Alles andere, klar, Tordifferenz und so weiter, ist natürlich auch nicht schlecht, aber aufgrund der Umstände in der ersten Halbzeit geht dieses 2-0 dann am Ende in Ordnung. Ja. Und was ich halt irgendwie interessant finde, wenn ich so über das gesamte Spiel nachdenke, es gibt schon so ein paar Spieler, die ich einfach wieder wirklich hervorragend fand, ja, von der Leistungsfähigkeit. Die beiden Mittelfeldspieler, Engelhardt und Tanaka, wirklich ein Traum, beiden beim Fußball zuzusehen. Solis fand ich total stark. Klaus mit dem Tor. Und ich fand auch, obwohl er sehr mit sich gehadert hat, Vermey, obwohl ihm nicht so viel geglückt ist im Abschluss, ich fand ihn halt auch in Ordnung, weil er halt irgendwie gerade im Vergleich zu Daferner so offensichtlich der aktivere Spieler war. Vielleicht hätte das nicht sein sollen, who knows. Aber immerhin, ja, gut, im Vergleich besser aussehen ist natürlich auch immer so eine Sache, aber den fand ich eigentlich auch vollkommen in Ordnung, ja.
Ich finde, Vermey kann man halt wirklich, also das ist schon irgendwie spannend zu sehen. Also ich bin ja wirklich auch sehr, sehr großer Fan davon und habe ja auch gefordert, dass der irgendwie hoffentlich dieses Mal nicht irgendwie in der 60. Minute rausgenommen wird. Also ich finde auch, der macht halt irgendwie, ja, der macht eigentlich genau die gleichen Sachen, die er halt, die er in der Hinrunde auch gemacht hat. Er macht halt eben, er ist eben nicht mehr im Augenblick der effizienteste Spieler im deutschen Profifußball, der halt, glaube ich, gewesen ist. Also zumindest war er der effizienteste Spieler der zweiten Liga. In der Hinrunde und macht halt irgendwie aus anderthalb Chancen ein Tor im Schnitt. So, das macht er halt irgendwie gerade nicht. Das wird sich aber hoffentlich irgendwann ändern. Und selbst wenn er sich nicht ändert, ist er halt trotzdem mit dem, was er tut, super wichtig für die Mannschaft. So, was mir halt nicht gut gefallen hat, du hast ja schon angesprochen, dass er halt super viel gehadert hat. Irgendwie, also eigentlich noch ja auch anschließend an dieser saudummen Aktion gegen den Karlsruher Torwart irgendwie hatte man das Gefühl, der ist da irgendwie immer noch genau in diesem Modus drin. Weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie auch anfängt, ein bisschen an sich selber zu zweifeln. Also hat viel gemeckert mit dem Schiedsrichter, mit Mitspielern, mit sich selber, mit Tune sich irgendwie auch mal kurz in die Haare bekommen. Also glaube ich, irgendwie alles auf einer konstruktiven Basis so. Aber der hat wirklich irgendwie sehr viel gehadert, muss man wirklich sagen. Und genau wie vielen anderen Fortunen halt auch, sind ihm halt immer mal wieder Bälle versprungen, besonders im Strafraum. Also ich finde, das war auch jetzt wieder ganz, ganz deutlich zu sehen an dem Tag so, dass einfach in vielen kleinen Situationen halt wie so das bisschen technische Genauigkeit irgendwie fehlt. Also bei Vermey, aber eben auch bei ganz vielen anderen so, da man hätte schon auch noch viel, viel mehr Gefahr in dem Spiel generell erzeugen können, wenn man da einfach ein bisschen sauberer Bälle verarbeitet hätte.
Trotz allem muss man nochmal sagen, das ist so ein bisschen vielleicht das Felix-Klaus-Ding. In der 48. Minute, wo Zollis der Ball so dermaßen, er möchte irgendwie abschließen und der Ball ist schon auf dem Weg zur Eckfahne im Prinzip. Und da steht noch ein Vermey dazwischen, der den Ball direkt nimmt. Das ist sauschwer und das wird saugefährlich. Also so die schweren, die hat Vermey dann doch auch mal drin. So ähnlich, deshalb bin ich auf Felix Klaus eingegangen, wie Felix Klaus auch. Und ich stimme dir da vollkommen zu. Selbst wenn man Vermey mal eine Zeit lang nicht sieht, ist er immer gut dafür, einfach dann doch nochmal einen reinzumachen. Und ich würde es ihm mega gönnen, weil, wie ihr richtig gesagt habt, scheint es in ihm gerade zu brodeln. Seine Ansprüche scheinen irgendwie gestiegen zu sein und er muss einfach mal wieder ein Tor machen. Ich glaube, das würde eine ziemliche Explosion bei ihm emotional geben.
Ja. Es ist vielleicht einfach nicht überraschend, wenn wir uns daran erinnern, wie die Hinrunde für ihn gelaufen ist. Dann ist es statistisch wahrscheinlich einfach so, dass das passiert, aber ich glaube, wir können zufrieden sein. Es war aber auch ein Pflichtsieg. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist klar. Und wenn ihr jetzt nichts mehr zu Rostock habt, kann man ja drüber nachdenken,
Doch, ich möchte am Ende die Frage vom Anfang wieder aufgreifen, bevor wir zu Hannover gehen. Egal, wie was uns gleich Lou über Hannover erzählt, deshalb möchte ich jetzt vorher fragen. Ist das Experiment Vermeij der Ferne als Doppelspitze gescheitert, egal gegen welchen Gegner es jetzt geht?
Also gescheitert würde ich nicht sagen, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass ich mich da extrem drauf freue und dass wahrscheinlich auch das Trainerteam es kaum erwarten kann, bis man das irgendwie endlich das nächste Mal ausprobieren kann. Aber ich würde trotzdem nicht mal zu 100% ausschließen, dass wir das jetzt irgendwie auch wieder sehen werden. Vielleicht sogar von Anfang an. Also nicht, dass ich jetzt glaube, dass es das Wahrscheinlichste ist, aber es ist ja jetzt auch nicht so, also ja, es wird vor allen Dingen auch einfach super viel an der personellen Situation hängen. Ne? Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
Aber wie würde das denn zu Hannover passen, mit zwei Spitzen da anzutreten?
Es würde auf jeden Fall insofern dazu passen, indem man halt Hannover relativ gut wieder spiegeln könnte, weil Hannover eben auch mit zwei Spitzen spielt, mit einem ja auch relativ schnöden 4-4-2, aber halt eben mit einer Raute. Aber das kannst du ja dann als Fortuna Düsseldorf irgendwie, wenn du jetzt mit demselben System wie gegen Rostock spielst, kannst du das dann ja auch gegen den Ball super, super schnell auch einfach so aufnehmen. Und das ist ja wirklich halt auch was Düsseldorf halt sehr, sehr gerne macht. Also auch wenn du normal 4-4-3 spielst, spielst du ja eigentlich als Fortuna diese Saison trotzdem auch eigentlich immer 4-4-2 gegen den Ball im Anlaufverhalten. Die meiste Zeit auf jeden Fall. Und und ob du dann halt irgendwie in vorderster Linie gegen den Ball, also wenn du jetzt irgendwie das Hannover-Spiel erstmal aus der defensiven Richtung gegen den Ball denkst, ob dann halt in der Ferner vorne in der ersten Linie halt zusammen mit Vermeij anläuft oder ob es halt ein Zulis ist, der das wahrscheinlich sonst machen würde, ist dann wahrscheinlich erstmal relativ egal. Dann geht es ja irgendwie erstmal nur darum, wie du es halt dann mit dem Ball machen willst. Ja.
Und nun?
Also ich meine, Hannover ist ja schon interessant. Also die haben ja irgendwie bockstark, sind ja irgendwie aus der Winterpause gekommen. Und dann kommt jetzt dieses Spiel gegen Osnabrück. Gibt es da irgendeine Erklärung für?
Ja, schwierig. Also ich glaube, dass man kann so oder so sagen, dass, glaube ich, bei Osnabrück jetzt langsam irgendwie mal ein Sieg fällig war. Also die haben sich wirklich extrem stabilisiert, gerade in der Defensive. Und ja, dann hast du natürlich vielleicht irgendwie noch so eine kleine Derby-Atmosphäre. Und es ist einfach, glaube ich, gerade in der zweiten Liga, aber natürlich insgesamt wissen wir alle, unglaublich schwer, halt so eine lange Siegesserie zu fahren. Ne? Und ich meine, Hannover spielt halt irgendwie eine ordentliche Saison bisher. Eigentlich immer in der oberen Tabellenhälfte dabei gewesen, irgendwie mal weiter vorne, mal weiter hinten, aber dass die jetzt halt in dieser exponierten Stellung halt irgendwie in das Spiel gegen Fortuna gehen und eigentlich in so einer super aussichtsreichen Position im Kampf um Platz 3 in diese Spiele in Osnabrück gegangen sind, hat eben damit zu tun, das ist halt angesprochen, dass man es halt geschafft hat, viermal in Folge zu gewinnen. So. Und das spielt sich in der zweiten Liga einfach wahnsinnig weit nach vorne, so eine Siegesserie. Und und dann halt noch ein fünftes Mal zu gewinnen, so, das ist, glaube ich, einfach nicht so leicht. Und und vor allen Dingen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass einfach Osnabrück Hannover auch so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen hat. Nämlich dadurch, dass man Hannover über die Zweikämpfe geschlagen hat. Hannover ist nämlich eine Mannschaft, wo man sagen kann, die machen gar nicht so viele Sachen so unglaublich herausstechend. Also das ist eigentlich durchschnittlicher Zweitliga-Fußball mit überdurchschnittlichem Personal. Das reicht aber eben sehr, sehr häufig auch. Ne? Und was sie halt eben sehr gut machen, ist, dass sie sehr effizient sind im Ausnutzen der Torchancen, kennen wir von Fortuna noch aus der Hinrunde. Und dass man überdurchschnittlich viele Ballgewinne hat, gerade im Mittelfeld. Und das liegt gar nicht so sehr daran, dass man jetzt ein Mittelfeldpressing hat, das so viel besser ist als das der anderen Mannschaften, sondern dass man eben, dass man halt Spieler da im Mittelfeld hat, die vielleicht in der Zweikampfführung individuell ein Ticken besser sind als viele, viele andere im Liga-Vergleich. Und da muss man besonders zwei Spieler hervorheben mit Kunze und mit Leopold. Die gewinnen einfach super viele Bälle. Und und ich glaube, Osnabrück hat es halt einfach geschafft, die halt
Hannover. So ein bisschen
niederzuringen, niederzukämpfen.
Ach so, okay, verstehe.
Jetzt
also ein bisschen Kampf annehmen.
Genau, man muss den Kampf annehmen, das kann man schon auch so sagen. Und ein kleiner positiver Punkt, wenn wir auf das Spiel gucken, ist, dass mit Kunze der Anker Sechser ausfallen wird, weil er die fünfte Gelbe gesehen hat, jetzt gegen Osnabrück. Und das ist schon nicht so wahnsinnig leicht für Hannover, den zu ersetzen, weil man sowieso jetzt längst nicht so gebeutelt ist wie die Fortuna, aber halt auch gerade im Defensivbereich jetzt nicht komplett aus dem Vollen schöpfen kann, weil die gerade auf den Außenverteidigerpositionen ist der ein oder andere verletzt. Dann hat man den eigentlich besten Flügelspieler mit Derek Köhn Anfang Februar nach Schluss der Transferliste noch in die Türkei zu Galatasaray verkauft und hat jetzt im Augenblick eigentlich nur einen richtigen Außenverteidiger im Kader, der spielfit ist und muss dann halt irgendwie da so ein bisschen immer halt Leute hin und her schieben, die dann irgendwie auch aushelfen müssen. Also das ist schon auch was, wo Hannover halt so ein bisschen zu knacken ist. In der Offensive allerdings, also ja, gerade in der Raute hat man halt eben viel Qualität, aber eben auch vorne drin der beste Torschütze mit Cedric Turchert spielt im Augenblick gar nicht von Anfang an. Der ist allerdings auch nur so weit vorne, weil er halt viele Elfmeter-Tore hat. Generell ganz spannend, dass Hannover schon 8 Elfmeter zugesprochen bekommen hat. Das sind 3 mehr als die Mannschaft auf Rang 2. Also sonst hat niemand mehr als 5. Und die haben auch alle 8 reingemacht. Also das ist einer der Gründe, warum Cedric Teuchert so viele Tore hat. Der spielt ja beim Augenblick nicht, sondern halt Scoring Machine Harvard Nielsen. und Nicolo Trissoldi, der eigentlich der Stürmer ist, der gerade am besten in Form ist. Da muss man auch besonders drauf achten, dass der auch einfach mal beim Stand von 0-0 halt eine Ecke ins Tor köpft. Das ist jetzt in den letzten Spielen häufiger passiert und hat dann einfach solche Spiele für Hannover geöffnet, die vielleicht gar nicht sonst so einfach zu gewinnen gewesen wären. Also da muss man auf jeden Fall auf der Hut sein und und generell, ja, genau wie du gesagt hast, Tim, einfach schauen, dass man halt den Kampf annimmt.
Wie siehst du das dann, wenn die nach Standards dass man als Dosenöffner quasi die Ecke brauchen, dass man möglicherweise mit einer Innenverteidigung Quashi Oberdorf beginnen muss? Ist das ein Problem dann?
Wissen wir ja schon jetzt
noch. Es kommt natürlich sehr darauf an, was ansonsten irgendwie die Alternativen wären. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall kein Vorteil. Das mit Sicherheit nicht. Also ist halt schwer zu beurteilen, gerade irgendwie auch wie ein Tim Oberdorf dann aussehen wird. Der hatte auch blöderweise zwei ziemliche Wackler drin, nachdem er eingewechselt wurde. Aber vielleicht sieht das auch ein bisschen anders aus, wenn er jetzt halt irgendwie weiß diese Woche, dass er am Wochenende starten wird. Im besten Fall ist natürlich die Verletzung von Jordi De Weijs nicht so schwer, wie wir befürchten. Aber ich glaube, das können wir jetzt heute am Montagabend halt alles nicht so gut einschätzen. Ne? Auch ob vielleicht ein Emmanuel Ior irgendwie doch bis dahin wieder eine Alternative sein könnte.
Das wäre natürlich super wichtig.
Kurz vor dem Spiel irgendwie nochmal irgendwie einen Rückfall gehabt, wo man halt nicht einschätzen kann, was das bedeutet, aber das kann natürlich alles bedeuten. Das kann ja auch so heißen, dass er noch ewig ausfallen wird.
Die Frage, die ich mir stelle, was ich mir so anhöre, was du sagst mit Kampf annehmen, was macht man gegen diese Raute? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Und ich stellt man da nach wie vor dann, wenn man in diesen 4-4-2 denkt, was wir jetzt gegen Hansa Rostock gesehen haben, was ich mir nicht vorstellen kann, dass wir es nochmal sehen werden, nicht dann eben doch die drei Mittelfeldspieler dagegen, um halt die Mitte präsenter zu machen. Mhm. Gleichzeitig bietet es natürlich über Außen Möglichkeiten. Insofern wäre es ganz gut, wenn Ioa wieder erwarten doch nochmal eine Option wäre, weil er natürlich diesen Punch über Außen sehr viel stärker und besser kann als Gavuri. Also ich sehe, also da ich ja gerade da gerade Daniel Thun ja jemand ist, der gerne sich auf den Gegner einstellt, der früher häufig gespiegelt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass er halt gegen die Raute auch das Mittelfeld nochmal stärkt. Weil auch vielleicht, weil die Erfahrung gegen Rostock so war in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung, wie er das bewertet, dass das auch Not tun kann und dass dieses 4-4-2 oder die zwei da vorne jetzt nicht den großen Pluspunkt gebracht haben in den ersten 68 Minuten des Spiels. Also das würde ich erwarte eigentlich eher das klassische 4-3-3, wenn es das Personal hergibt. Aber da sind natürlich die Fragezeichen schon mitgedacht. Ne?
Ja, volle Zustimmung. Ich glaube auch, dass genau das der Gedanke halt sein muss, ne? Dass du halt sagen musst, okay, wie kriegen wir halt irgendwie diese Unterzahl im Zentrum irgendwie vermieden, und dann reicht es halt nicht. Dass halt Klaus und Zoll ist ein bisschen eindrücken und Tanaka und Engelhardt unterstützen gegen die Raute, so da musst du halt irgendwie mehr direkten Zugriff haben, und da bin ich mir eigentlich sicher, dass man dafür sorgen wird. Heißt dann halt eben, dass wir hoffen müssen, dass bei Johannesson wieder wesentlich mehr Feuer im Tank ist als die letzten Wochen, und dass man ihn halt wieder von Anfang an bringen können wird.
Auf jeden Fall werden wir in einer Woche ein bisschen schlauer sein darüber, was jetzt dieser Sieg gegen Hansa Rostock eigentlich bedeutet. Ob das jetzt tatsächlich nur ein kleines Glimmen war, bevor man sich wieder in die Ergebnisse, die man bisher in dieser Rückrunde hat, einordnet.
Weil, oder auch also, in der Hinrunde hatte gegen Mannschaften, die oben stehen. Oder in der letzten Saison hatte gegen Mannschaften, die oben stehen.
Ja, also ich denke mal, am Wochenende wird sich dann doch zeigen, ob die Saison heißt, alles auf Bayer oder vielleicht doch nicht.
So sieht's aus. Bis dahin.
Und bleibt, wir hören uns.
Genau.
Ciao,
nächste Woche. Tschüss.